Ja, die Weihnachtsfeiertage sind zwar bereits vorbei, doch wie auch auf der Einladung, die wir auch verteilt hatten, stand, wollen wir heute nochmal Weihnachten speziell gedenken. Und auch wenn sie vorbei sind, dann heißt das ja nicht, dass Weihnachten aus der Welt ist. Zum Beispiel hat mir meine Schwester an Weihnachten diese hübsche Uhr geschenkt und die trage ich auch heute noch und hole sie nicht nur an Weihnachten raus. Und wir wollten ja auch speziell dem gedenken, was für ein Geschenk Gott uns an Weihnachten gemacht hat. Und auch das hat er uns nicht nur geschenkt, damit wir es an Weihnachten rausholen, dass wir ein Bild davon unter einen Tannenbaum stellen und es danach wieder wegpacken und vergessen, sondern dass es uns unser ganzes Leben umkrempelt und prägt. Weihnachten ist der Tag, an dem wir uns Geschenke machen, weil Gott uns ein Geschenk gemacht hat. Und ich weiß nicht, wer inwiefern von euch sich gegenseitig Geschenke macht, große, kleine oder vielleicht auch gar keine mehr. Aber wenn man jemandem etwas schenkt, dann fragt man sich ja, ob die Person darauf reagiert, ob sie es erwartet hat oder nicht, ob sie sich darüber freut oder nicht, ob sie dankbar ist oder nicht. Wenn wir nun das Geschenk betrachten, das Gott aber an Weihnachten gemacht hat, dann ja, müssen wir leider sehen, dass es nicht überall so gut ankommt, wie es eigentlich vom Schenkenden gedacht war. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal in einem anderen Vortrag gehört, aber 2017 hat der Spiegel in seiner Dezemberausgabe eigentlich gut illustriert, wie dieses Geschenk ankam. Denn da hatte er auf seinem Frontcover ein Bild von dem Weihnachtsgeschehen, wo Jesus als Kind in der Mitte liegt und links und rechts davon jeweils Maria und Josef, wie man das kennt, auf vielen Bildern. Nur dass die Redaktion beiden jeweils eine Gedankenblase hinzuretuschiert hat. Nämlich haben sie Josef die Gedanken untergeschoben, das habe ich nicht bestellt. Und Maria, können wir ihn umtauschen? Und eigentlich war das Ganze dann dazu gedacht, irgendwie als Aufhänger zu dienen, um darüber zu schreiben, wie der Onlinehandel unser Leben verändert. Denn das Kind, das dort lag, war nicht in einer Krippe, sondern in einer Amazon-Kiste. Aber genauso haben zwar nicht Maria und Josef reagiert, aber eben doch viele andere Menschen auf Jesus. Das habe ich nicht bestellt. Das war nicht das, was ich wollte. Können wir ihn umtauschen? Kann ich nicht etwas anderes stattdessen von Gott haben? Kann ich dafür nicht Frieden haben, Wohlstand, was auch immer? Und genauso schreibt es auch die Bibel in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die traurige Wahrheit der Weihnachtsgeschichte, wie Gottes Geschenk bei den meisten Menschen ankam. Und die Frage, die ich heute dir stellen möchte, ist, wie reagierst du auf Gottes Geschenk, das er dir am Weihnachtstag gemacht hat? Denn auch für dich hat er an diesem Tag Jesus in die Welt gesandt. Nimmst du es an oder weist du es ab oder nimmst du es überhaupt wahr? Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar auch wieder anhand eines Bibeltextes natürlich. Vergangenes Jahr hatte ich an Weihnachten die ganz klassische Weihnachtsgeschichte betrachtet in Lukas 2 mit den Engeln und den Hirten und dem Kind in der Krippe. Und dieses Mal möchte ich da einfach weitergehen zur folgenden Begebenheit, zum folgenden Ereignis. Wir befinden uns in Lukas 2. Die Weihnachtsgeschichte geht bis Vers 20. Ich lasse die Beschreibung aus, denn danach kommt erstmal eine Beschreibung, wie dann eben die typischen jüdischen Riten an diesem Kind vollzogen werden, wie es im Gesetz geboten war. Und wir wollen den Text ab Vers 25 betrachten. Lukas 2, ab Vers 25. Denn in diesem Abschnitt nun lesen wir, wie Jesus in den Tempel gebracht wird. Wie das so üblich und auch geboten war, nach 40 Tagen, eben nach seiner Geburt, nach Weihnachten. Und dort treffen wir zwei Menschen, die sich sehr wohl über Jesus gefreut haben. Und wir wollen uns ansehen, wie sie eben darauf reagieren und vor allem auch ganz genau, warum sie so reagieren. Denn der erste davon, ein Prophet namens Simeon, sagt uns auch, was es Näheres mit diesem Kind, diesem Geschenk Gottes auf sich hat. Ich lese jetzt aus Lukas 2 die Verse 25 bis 38 einmal laut vor. Dort steht: Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern des Kindes, das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangt, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieses Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete zu ihm, von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das ist die Begebenheit, die wir betrachten wollen, speziell diesen prophetischen Ausspruch Simeons, beziehungsweise die zwei. Aber betrachten wir zuerst ein wenig die Situation. Wie gesagt, es ist mittlerweile 40 Tage nach Weihnachten, 40 Tage nachdem Jesus in Bethlehem zur Welt kam. Es müssen 40 Tage sein, da es ja auch in Vers 22 heißt: Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, das heißt, im Gesetz Moses war vorgeschrieben, dass eine Mutter, nachdem sie ein Kind bekommen hat, beziehungsweise nachdem sie einen Sohn bekommen hat, 40 Tage in ihrer Unreinheit bleiben musste und dann zum Tempel gehen sollte, um ein Opfer darzubringen. Und auch dieses Kind im Tempel Gott darzustellen, bei Erstgeborenen. Und genau das taten sie nun. Diesen 40 Tagen, die Gottes Sohn nun schon auf der Erde war, lesen wir nichts davon, dass jetzt sich doch die Menschenmengen bewegt haben, um ihn zu sehen, um ihn in Empfang zu nehmen, um ihn zu begrüßen. Wir hoffen natürlich, dass sie nicht die 40 Tage in diesem Stall verbracht haben, sondern doch noch eine Herberge gefunden haben. Aber die Hirten sind zwar losgegangen und haben es erzählt, aber die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass nun doch irgendwo ja, eine Welle durchs Land ging, um dieses Kind so in Empfang zu nehmen, wie es ihm eigentlich gebühren würde, als der verheißene Messias. Nein, wahrscheinlich sind doch der ein oder andere vorbeigekommen, der ein oder andere Schaulustige, aber alles, was sie da sahen, war ein armes jüdisches Paar und eben ein Baby, das vielleicht ganz süß aussah, aber eben auch nicht mehr besonders als andere. Und so haben sie eben, wie auch alle anderen Eltern, diese Riten vollzogen, das Kind wurde beschnitten. Nach 40 Tagen haben sie nun dann den kurzen Weg von Bethlehem nach Jerusalem auf sich genommen, um dieses Kind im Tempel darzustellen. Aber in Jerusalem finden wir nun Menschen, die anders darauf reagieren als die übrige Welt. Menschen, die dieses Kind sehnlichst erwartet haben. Und Menschen, die auch nur ein Baby sehen, aber doch mehr darin sehen. die nicht mehr als ein kleines Kind vor Augen haben, aber sehen, was dieses Kind bedeutet. Die sich freuen, wie man es, ja, sich eigentlich, wie es einen verwundert und auch, wo jeder Christ sich wundern und auch fragen muss, freue ich mich wirklich so über dieses Kind? Freue ich mich so über Weihnachten? Simeon, dieser Prophet, von dem heißt es, er hat vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und der Gesalbte des Herrn ist eben der verheißene Messias. Hier steht nicht, warum er diese Zusage erhalten hat, aber wir sehen, dass das scheinbar das war, es war ihm das Wichtigste und Wertvollste, was er sich in seinem Leben gewünscht hat. Denn er sagt dann, als er es sieht und in den Armen hat, in Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also in anderen Worten gesagt, ich habe den Messias gesehen, jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich sterben. Ich habe alles bekommen und alles gesehen, was ich von Gott wollte. Ich habe mehr empfangen, ich habe mehr empfangen, als ich mir je sonst hätte wünschen können. Und das, obwohl er nur das Kind gesehen hat. Er hat nicht seine Wunder gesehen, seine Verkündigung gehört oder seinen Tod am Kreuz gesehen. Er hat nur dieses Kind gesehen. Und die Freude darüber, dass Gott jetzt beginnt, endlich seinen Plan, den er seit langer Zeit verheißen hat, umzusetzen, das war ihm Freude genug, endlich zu sehen, jetzt beginnt es. Das war ihm Freude genug, dass er sagt, nun kann ich sterben, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Und in der Rückschau haben wir eben viel mehr. Wir haben nicht nur ein kleines Kind, wir haben weit mehr. Wir haben aufgezeichnet, wie dieser Herr dann groß wurde und verkündigte, Wunder getan hat, wie er für uns sich hingegeben hat, wie er uns Neues geoffenbart hat, wie wir nun eine ganz neue Beziehung zu Gott haben können, die Simeon sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte. Und doch hat ihm das gereicht zu sagen, ich habe ihn gesehen, ich kann sterben. Und auch die Prophetin Hanna wird uns berichtet und bedenken wir dabei, dass kein Wort umsonst in der Bibel steht. Ja? Es wird nicht jede Person hier beschrieben. Wir wissen nicht, wie das Leben Simeons ablief. Wir wissen auch nicht, wie alt er war. Das steht hier nicht. Wir können uns denken, dass er alt war, denn er sagt ja, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden. Aber Hanna wird extra beschrieben. Eine Prophetin, ja, also was uns schon mal zeigt, eine gottesfürchtige Frau. Denn Gott macht keine Gottlosen zu Propheten. Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Und dann steht hier, sie war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Was sagt uns das über sie? Es sagt uns, dass sie ein sehr elendes Leben hinter sich hat. Witwe zu sein war in Israel nicht einfach in der damaligen Zeit. Und nur 7 Jahre war sie verheiratet. Nach damaligem Gebrauch hat man etwa mit 18 geheiratet, 18 plus 7 sind wir bei 25. Und jetzt 84 minus 25 sind wir bei 59, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, sie hat 59 Jahre als Witwe gelebt. Das heißt Armut, das heißt Einsamkeit. Und sie hat diese Zeit nicht damit verbracht, eben auf Gott zornig zu sein, sondern sie dient ihm mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Eine Frau, die trotz Trübsal an Gott festgehalten hat. Und eben auch diese ist es, die sich von Herzen freut über dieses Kind. Es sind Menschen, die ihre Zuversicht und ihre Hoffnung auf Gott geworfen haben, die ihm vertrauen und die nun endlich sehen dürfen, was sie begehren, nämlich den verheißenen Messias. Es sind diese Menschen, die sich wirklich an den Geschenken Gottes erfreuen. Ihr kennt es, man verkündigt das Evangelium und die meisten Menschen reagieren eben doch eher mit, kann ich das vielleicht gegen etwas anderes umtauschen? Aber es sind die Menschen, die Gott fürchten und ihm vertrauen, die seine Geschenke wirklich wertschätzen können, was er für uns hat. Und wenn es uns so geht, dass wir oder dir so geht, dass du auch Schwierigkeiten hast, dich wirklich darüber zu freuen an Weihnachten und an den geistlichen Geschenken, die Gott dir gibt, dann prüfe deine Beziehung zum Herrn, wie tief und innig sie wirklich ist, denn es ist wirklich die Grundlage für größte Freude, so dass man sowohl sagen kann, jetzt kann ich sterben, bis hin zu, dass man bereit ist, auch über ein Leben von 59 Jahren von Einsamkeit und Armut nicht traurig zu sein, sondern sich dennoch zu freuen an dem, was Gott einem stattdessen geschenkt hat. Das ist die Freude, die Gottes Geschenk hervorbringen kann. Und nun beschreibt uns Simeon eben warum. Was ist das Schöne an diesem Geschenk? Und das möchte ich nun beschreiben, beziehungsweise auslegen, was er beschreibt. Wie gesagt, er beginnt in Vers 29, er sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Warum? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und nur noch die Anmerkung hier, wir sehen an den ganzen Worten, die Simeon hier verwendet, dass er den Zusammenhang von diesem Kind zum Buch Jesaja ganz eindeutig gesehen hat, denn er macht laute Anspielungen auf die Kapitel 49 bis 53, macht Anspielungen, wie es eben dort gemacht worden, wenn er ja eben vom Heil, vom Licht für alle Völker spricht, von der Verherrlichung seines Volkes Israels. Simeon hat diesen Zusammenhang gesehen, hat wirklich verstanden, was dort prophezeit war. Aber was ist es nun, was prophezeit war? Meine Augen haben dein Heil gesehen. Es ist Gottes Heil, was ihm Freude macht. Was ist Gottes Heil? Was ist allgemein Heil? Kein besonders alltägliches Wort. Heil, Heil ist Rettung, Heil ist Heilung, Heil ist Freude, Heil ist Leben. Das ist, was Gott gegeben hat, was er sich gewünscht hat. Nicht Wohlstand, nicht Herrschaft, sondern Gottes Heil. Und er hat es sich aus speziell einem Grund so sehr gewünscht, nämlich er hat sich Gottes Heil gewünscht, weil er das menschliche Unheil gesehen hat. Und das ist auch der einzige Hintergrund, auf dem das verstanden werden kann und auch erkannt werden kann. Gott sendet Heil, das bedeutet, unter uns ist Unheil. Unheil ist Gefahr, Unheil ist Schmerz, Unheil ist Furcht und Schrecken. Und weil wir im Unheil sind, musste Gott sein Heil senden. Worin besteht unser Unheil? Nun, das eine ist natürlich das allgemeine Leid, das in der Welt vorherrscht. Leid in Form von Armut, in Form von Krankheit, auch in Form von Krieg. Dinge, worunter Menschen leiden, die wir sehen und weshalb sie uns leid tun. Dinge, unter denen wir leiden, und seien es auch Dinge wie Trauer oder eben Einsamkeit, wie es auch bei der Hannah war. Es ist Leid in der Welt. Das ist ein Teil unseres Unheils. Das Leben, das uns Gott gegeben hat, ist gespickt von Schmerzen und Kummer. Unheil. Aber das ist nicht alles. Einer der deutlichsten Dinge, an denen sich unser Unheil zeigt, ist der Tod, der auch in der Welt ist. Etwas, was für uns völlig normal scheint, aber das es eigentlich nicht ist und auch ein starkes Zeichen für etwas Größeres ist. Wenn wir den Psalm 90 aufschlagen, und die Verse 3 und 4 lesen, dann schreibt dort Mose mit viel Einsicht, du, und damit spricht er Gott an, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Nicht der Mensch kehrt einfach zurück. Du lässt ihn zurückkehren, sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Damit beschreibt er den Tod, die Sterblichkeit des Menschen, wie eine Wasserflut, das heißt einfach schnell und rauschend. Und wenn wir gedenken und frei formulieren, was ist Sterben? Sterben bedeutet, ich gehe auf den Tod zu. Wir sagen, jemand liegt im Sterben, wenn er auf den Tod zugeht. Aber eigentlich gehen wir gerade eben alle auf den Tod zu. Wir sitzen oder stehen hier und sterben. Du sitzt und stehst hier, du sitzt hier, nur ich stehe und stirbst. Du gehst auf den Tod zu. Und wir ignorieren das oft, sowohl auch oft als Gläubige, ob gläubig oder ungläubig, aber natürlich Ungläubige noch mehr. Wir ignorieren es oft, der Tod ist für uns oft wie ein Tiger im Zoo, im Käfig. Solange er hinter diesen Gittern oder einer Scheibe ist, kann man da vielleicht auch noch Quatsch davor machen und darüber lachen. Aber sobald die Tür hochgeht, dann bekommt man Angst. Sobald man ihn wirklich in die Augen sieht, bekommt doch der meiste dann Angst. Und wer es nicht bekommt, der ist verrückt wie ein Mensch, der weiter Faxen macht, während der Tiger direkt vor seinem Gesicht steht. Und Mose schreibt aber weiter mit noch mehr Einsicht. Woher kommt das denn nun? Ja, warum sterben wir denn nun? Warum ist dieses Unheil über uns? Warum macht das Gott? Warum lässt er uns dahin fahren? Warum lässt er uns zurückkehren? Warum verhängt er dieses Unheil über uns? Warum schenkt uns dieser liebe Gott nicht nur Freude, sondern auch Schmerz? Warum schenkt er uns das Leben, um es uns danach wieder wegzunehmen? Ab Vers 7 schreibt er weiter, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Mose ist völlig klar, wir sterben nicht einfach nur, weil das eben so ist, sondern Gott nimmt uns unser Leben wieder weg, weil wir es missbrauchen. Weil wir leben, dass Gott zornig auf uns wird. Wir werden dahin hinweggerafft von seinem Grimm, denn er hat unsere Missetaten vor sich hingestellt. Unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichtes. Mit anderen Worten, unsere Sünden. Stellt Gott vor sich, sieht sie, ist zornig darüber und nimmt uns darum das Leben wieder weg. Das ist unser Unheil. Das ist das Unheil in der Welt, über die Welt. Und es kommt eben von der Sünde. Aufgrund der Sünde sterben wir und leiden wir. Nun, was ist Sünde? Sünde, ganz einfach gesagt, heißt Gott verunehren. Gegen Gottes Willen handeln. Und wenn wir uns das mal betrachten, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal so gehört habe, aber eins wird klar aus der Bibel. Gott tut alles zu seiner Ehre und Gott macht auch alles zu seiner Ehre. Gott hat die Erde gemacht zu seiner Ehre, Gott hat das Weltall gemacht zu seiner Ehre und Gott hat auch dich gemacht zu seiner Ehre. Und die Erde ehrt Gott, indem sie eben das ist, was sie ist, indem sie perfekt ist in ihrer Zusammensetzung und auch eben als Lebensraum für den Menschen. Und das Universum ehrt Gott durch die Energie und Herrlichkeit und eben auch die Komplexität, die wir daran sehen. Aber dich hat Gott gemacht, dass du ihn so verehrst, indem du nach freiem Willen ihn ehrst. Er sagt, was du tun sollst und du sollst es tun aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm und dadurch sollst du ihn ehren. So hat Gott den Menschen gemacht. Aber du tust es eben nicht. Wir tun es nicht, kein Mensch tut es. Wir tun es nicht. Und damit sind wir das Einzige in Gottes Schöpfung, abgesehen von den gefallenen Engeln, die ihn verunehren. Und das wird Gott nicht auf sich sitzen lassen. Und darum kommt der Tod über uns, darum kommt Leid über uns und noch viel mehr. Denn wir lesen in Offenbarung 21, was dann das Ende des Ganzen ist. Denn wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir in einer Welt leben, in der ein Gott ist, der Leid über uns verhängt, ja, der auch Freude und Liebe uns zeigt, aber eben auch Leid bis hin zum Tod, was wird dann wohl das Ende des Ganzen sein? Wie wird es sein, wenn er uns von dieser Welt genommen hat? Wenn wir ihm ins Angesicht schauen müssen? Was haben wir wohl zu erwarten? Wir lesen es in Offenbarung. Und ich lese nur Kapitel 21, den Vers 8. Da sagt die Bibel klar und deutlich an diesen und anderen Stellen, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist es, was Gott für den Sünder bereithält. Und zwar gerechterweise. Wir lesen in Offenbarung 20, wie er Gericht hält, wie unsere Taten hervorgebracht werden und gezeigt wird, dass wir schuldig sind am Gesetz Gottes und dafür gerichtet werden. Und wenn wir nun schauen, was es ist, das Gott richtet, er sagt einmal die Feiglinge und Ungläubigen. Und das zeugt allgemein von mangelnder Gottesfurcht und Gotteserkenntnis. Das ist etwas, was Gott, worüber das Urteil der Hölle verhängt wird, mit Gräueln befleckten, etwas eher Abstraktes, Mörder und Unzüchtige. Mörder werden wohl alle noch nachvollziehen können, aber eben auch Unzüchtige, das heißt jegliche Sünde auf dem sexuellen Gebiet. Zauberer und Götzendiener, das heißt ja, falsche Anbetung und Anbetung falscher Götter. Und zum Schluss einfach etwas, um nochmal alle mit reinzunehmen, um zu zeigen, dass sich keiner aus dieser Auflistung rauswinden kann, und alle Lügner. Alle Lügner. Das ist unser Unheil. Unser Unheil sind letztlich wir selbst und Gottes Urteil darüber. Gottes gerechtes Urteil darüber. Und das ist dunkel, aber genau das ist, in dieses Unheil kommt nun das Heil Gottes. In diese Dunkelheit kommt sein Licht und in unsere Hoffnungslosigkeit kommt Gottes Hoffnung an Weihnachten. Weihnachten ist der Tag, an dem die Rettungsaktion Gottes beginnt. Wenn wir uns jetzt aber nun, wenn wir vor Weihnachten gefragt worden wären, wie soll das nun geschehen? Wie soll dieses Problem behoben werden? Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Aber wahrscheinlich hätte ich nicht gesagt, durch ein Kind. Aber genau das ist es, was Gott tut. Er sendet einen Menschen, aber dieser Mensch ist besonders. Es ist eine neue Art Mensch. Tausende von Menschen sind geboren und haben, ja, manche sind groß geworden, manche nicht. Manche haben ja, Weltreiche aufgestellt und die meisten eben nicht. Viele wurden als Friedensbringer geehrt, aber keiner hat es geschafft und alle sind sie gestorben. Aber dieser Mensch ist ein neuer Mensch, ein anderer Mensch. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Bibel sagt, dass an diesem Menschen eine besondere Sache anders war, nämlich er wurde nicht von Mann und Frau zur Welt gebracht, sondern eine Frau hat einfach zur Welt gebracht, was der Heilige Geist in sie gelegt hat. Es ist eine neue Schöpfung, etwas Neues. Und es ist nicht einfach nur eine neue Schöpfung in dem Sinne, ja, es ist eine Neuschöpfung dadurch, dass dieser eben auch in einem menschlichen Leib zur Welt kam, aber es ist Gott selbst, der Mensch wird. Dieser Mensch ist sowohl Gott als auch Mensch. Und dadurch ist speziell eine Sache anders an diesem Menschen, nämlich, dass er eben nicht so ist wie wir, dass wir Gott verunehren, dass wir unseren Willen tun anstatt Gottes Willen, sondern dieser neue Mensch hat das nicht in sich. Er hat nur in sich Gottes Willen zu tun. Mit diesem Kind haben seine Eltern garantiert nie diskutieren müssen, ob es Hausaufgaben macht oder ob es den Müll rausbringt oder ob es ins Bett geht. In diesem Menschen war nichts, was den Willen Gottes nicht tun wollte. Und wir sind genau andersrum. In uns ist nur Rebellion, eben dass wir nicht den Willen Gottes tun wollen. Jeder Trieb will seinen eigenen Willen. Aber in diesen neuen Menschen hat Gott gelegt, dass dieser Mensch Gottes Willen tun will. Und dafür war es eben nötig, dafür hat er nicht einfach etwas Neues geschaffen, sondern er selbst, Gottes Sohn, ist Mensch geworden. Der ewige Sohn Gottes. Und dadurch war er unschuldig und Gott wohlgefällig, sodass Gott auch sagen konnte, bei seiner Taufe, das heißt, als er etwa 30 war und ja, die meisten Lebensphasen durchschritten hat, die auch wir durchstreiten, bei denen wir uns versündigen und schuldig machen. Und am Ende von diesen 30 Jahren lässt Jesus sich taufen und Gott spricht sein Urteil über das Leben, was er bis dahin gesehen hat. Wir haben keine Aufzeichnung dieses Lebens, aber wir haben Gottes Urteil in Lukas 3,22. Dort sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, du bist der Erste, der mir wirklich gefällt, an dem ich nichts auszusetzen habe, der alles richtig gemacht hat, der mich in allem geehrt hat und nie verunehrt. Das ist Gottes Rettungsaktion, die er an Weihnachten startet. Diesen Menschen, der hier geboren wird, er wird dann groß, ein gerechtes Leben führen. Er zeigt uns Gottes Charakter und seinen Willen. Und am Ende rettet er uns dadurch, dass er unsere Strafe auf sich nimmt. Und das konnte nur dieser tun, weil er dafür gerecht sein musste. Er hätte nicht den Tod verdient, so wie wir. Er hätte nicht verdient zu leiden, aber stattdessen hat er sich entschieden zu leiden und zu sterben und hat gesagt, ich nehme das auf mich, damit er es nicht tragen muss. Ich nehme das auf mich. damit wir es nicht tragen müssen. Wenn wir das vergleichen, wir Menschen sind wir ein, die Bibel bezeichnet das auch so, ein verlorener Sohn, ein Mensch, der von zu Hause weggelaufen ist. In unserer Zeit vielleicht jemand, der sich in seiner Jugend einer Straßenbande anschließt, der aus einem guten Elternhaus kommt, wo er wohlbehütet war, aber doch weggeht und seinen eigenen Weg sucht, sich einer Straßenbande anschließt, anfängt Drogen zu nehmen, anfängt diverse Verbrechen zu begehen, von Körperverletzung bis zu Raubüberfällen. Und trügen wir uns nicht selber, das ist nicht schlimmer, als wir in Gottes Augen sind. Denn so wie ein üblicher Verbrecher abgestumpft ist dafür, was richtig und falsch ist, so sind auch wir abgestumpft dafür und erkennen nicht, wie falsch unser Leben und unser Handeln wirklich ist. Selbst mir fällt es oftmals schwer, manchmal gibt es der Herr doch, aber selbst mir fällt es oftmals schwer, wirklich darüber zu erschrecken, wie ich bin und was Jesus dafür leiden musste. Möge Gott uns geben, dass wir das sehen, wie wir sind in seinen Augen. Wie nicht besser als dieser Mann, der loszieht, der Menschen auf der Straße, manchmal auch aus Langeweile in betrunkenem Zustand verprügelt, der schon Kindern vielleicht Drogen andreht und sie damit auch auf eine schwere, auf einen schlechten Pfad weist, der alles gute Zureden seiner Familie in den Wind geschlagen hat, sie wahrscheinlich auch noch beleidigt und bestohlen hat, bevor er gegangen ist. Denn auch wir haben Gott bestohlen. Und nun, was macht er? Er richtet seinen eigenen Körper zugrunde, er bringt den Menschen um sich herum Leid, er bringt nur Kummer ins Herz seiner Eltern und seiner Familie. Und es wäre völlig gerechtfertigt, wenn dieser Sohn nun enterbt würde und wenn niemand mehr was von der Familie mit ihm zu tun haben wollen würde. Aber wenn wir es wirklich mit der Geschichte der Bibel vergleichen wollen, dann muss es in etwa so weitergehen. Dieser Mann kommt ins Gefängnis, wird gefangen genommen nach vielleicht einem Überfall oder mit Mord noch am besten mit drin. Aber die Familie liebt ihn immer noch und sein Zwillingsbruder, der aussieht wie er, liebt ihn so sehr, dass er bereit ist, eben in dieses Gefängnis zu gehen, ihn zu besuchen und dort durch eine List mit ihm den Platz zu tauschen, sodass er in den Gerichtssaal geht, sich schuldig sprechen lässt, ins Gefängnis geht für den Rest seines Lebens und der Bruder geht nach Hause, unbeschadet und wird wieder in Liebe aufgenommen. Das ist völlig wahnsinnig und irre, aber das ist, was Jesus tut. Das ist, was Jesus für dich tut, beginnend an Weihnachten bis hin zu Ostern. Und Weihnachten ist eben der Tag, an dem das beginnt. Denn wir lesen in 1. Petrus 3,18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Der Gerechte für die Ungerechten, das ist das Stichwort. Er hat gerecht gelebt, dieser Sohn war zu Hause und hat seinen Vater geehrt und du bist fortgelaufen, hast ihn verunehrt und hast dir selbst Schaden zugefügt und anderen Schaden zugefügt und dieser ist bereit, alles auf sich zu nehmen und dein Vater nimmt dich zu Hause an, in Liebe, wie wenn nichts gewesen wäre. Das ist die Botschaft von Weihnachten und Ostern zusammengefasst. Und das ist das Heil, das Gott an Weihnachten in die Welt einführt, über das Simeon sich freut, über das Hanna sich freut und über das hoffentlich auch du dich freust. Und Maria und Josef sind verwundert, als sie das in der Kurzform hören. Ich möchte es nur kurz ansprechen, um es nicht auszulassen, aber es zeigt, wir sehen ja auch, wie dieses Geschenk eben in zwei Teile geteilt ist. Dass dieses Heil, dieser Mann, dieses Kind ein Licht zur Offenbarung für die Heiden ist. Und das bedeutet, dass dieses Licht in alle Welt gehen wird. Und das ist die erste Phase der Einlösung, das ist das Jetzt. Das ist, wie diese Botschaft in die Welt getragen wird und jeder sie hört und jeder umkehren kann, um gerettet zu werden. Die zweite Phase ist die Verherrlichung seines Volkes Israels. Und in dieser Phase ist eben auch, ja, da wird das Volk Israel wieder, wie es im Alten Testament verheißen war, endlich all das bekommen, was ihm versprochen war. Aber mit ihm wird auch die Welt in Ordnung gebracht und der Messias wird herrschen und Frieden wird kommen und all die Dinge, die sich die Menschen doch selbst in ihrer sündigen Natur so sehr wünschen, weil sie eben darunter leiden, dass es nicht so ist. Und Josef und Maria wundern sich darüber. Und die Frage ist, was tust du mit dieser Information? Wunderst du dich darüber? Wie ist dieses Geschenk? Ist es das, was du dir wünschst zu Weihnachten? Ist es das, was du dir allgemein wünschst? Trifft es deinen Geschmack oder kannst du eher weniger damit anfangen? Geht immer noch anderes in deinem Kopf rum? Geht immer noch vielleicht eher rum, dass du gerne ein größeres Auto hättest oder was weiß ich? Wie gehst du mit diesem Geschenk um? Und ich hatte am Anfang gesagt, dass dieses Geschenk doch von den meisten verachtet wird. Und das sagt die Bibel und das zeigt uns die Welt. Und auch dazu hat uns Simeon hier nun in seinem zweiten Teil etwas zu sagen. Und auch das möchte ich nicht auslassen. Ich lese nochmal vor, ab der Mitte von Vers 34, er spricht, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Simeon ist sich ganz bewusst, was geschehen wird. Er hat nicht leider im Nachhinein müssen wir sagen, wäre es eine naive Vorstellung, dass dieses Kind jetzt, dieser Mensch, Heil in die Welt bringt und sofort alles in Ordnung ist, die Juden ihn annehmen, zum König machen und die Welt ihn anerkennt und alles gut wird. Nein, er weiß, er ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Aber zuallererst, bevor ich sage, was das heißt, müssen wir eine Sache daran sehen. Es gibt entweder Fall oder Auferstehen. Es gibt kein Neutral. Gott reicht uns dieses Geschenk hin und wir können es annehmen oder ablehnen. Es gibt keine Enthaltung. So wie dieser Mann, der im Gefängnis sitzt und sein Bruder kommt und macht ihm den Vorschlag, er muss es annehmen oder ablehnen. Wenn er es ablehnt, wird sein Bruder wieder gehen und er wird ins Gefängnis gehen. Er wird die Strafe tragen oder er nimmt es an und wird befreit. Es gibt kein Enthalten. Man kann sich nicht neutral zu Jesus stellen. Es wird entweder dazu dienen, dass man fällt. Fallen nicht im Sinne von, dass er einen stößt, sondern einfach, es ist nicht aktiv, sondern passiv. Oft wird auch Christus als Stein, als Stolperstein beschrieben, den Gott in die Welt legt und die ihn ablehnen, die stolpern quasi über ihn und fallen. Und fallen heißt nicht fallen einfach nur einmal mit dem Gesicht auf den Boden, sondern fallen heißt auf seinem Lebensweg zu Fall kommen. In dem Sinne, dass eben man dem Unheil am Ende nicht entgeht. Man fällt. Und direkt sind hiermit die Pharisäer und Schriftgelehrten gemeint, die sich an ihn gestoßen haben, die ihn abgelehnt haben. Warum? Er brachte nicht, was sie wollte. Sie wollten Herrschaft und nicht Vergebung. Er lehrte, was sie nicht lehrten und sie wollten sich nicht korrigieren lassen. Er bezeichnete sie als schuldig und sie wollten das nicht akzeptieren. Genauso ist es heute. Jesus kommt und überführt dich von Sünde. Und vielleicht hältst du dich aber für gut genug und willst das nicht akzeptieren. Jesus sagt, er allein kennt die Wahrheit und den Weg zu Gott. Aber vielleicht wirst du auch das nicht akzeptieren. Auch das hört man nicht gerne. Vielleicht wirst du lieber sagen, dass jede Religion zu Gott führt. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er bietet dir Frieden mit Gott an und ewiges Leben. Aber vielleicht ist das das Letzte, was du dir zu Weihnachten oder sonst wann wünschen würdest. Was deine Gedanken beschäftigst. Und wenn du das eben so ablehnst, dann fällst du über Jesus. Dann ist dieses Geschenk dir zum Fluch geworden. Denn wer Jesus ablehnt, für den gibt es keinen weiteren Weg mehr. Er ist der eine Weg, den Gott gibt. Und wenn er abgelehnt wird, auch Simon hat es schon in der Predigt gesagt, auch das wird im Gericht vorgebracht werden. Auch das zeigt nochmal das störrische Herz eines Menschen, wenn er bereit ist, diese vollkommene Vergebung auszuschlagen. Wer Christus ablehnt, kommt zu Fall. Und da gibt es auch einen, ich weiß nicht wann genau, aber ich glaube Wolfgang Bühne hat ihn gesagt, einen Satz, den er so formuliert hatte. Denn wer Jesus ablehnt, dem wird er ein zweites Mal kommen, nämlich als Richter. Das sagt die Bibel auch klar. Jesus wird wiederkommen, um dann wirklich Gerechtigkeit zu bringen, indem er die Sünden richtet und die Gerechten, die ihn angenommen haben, zu sich nimmt. Wolfgang Bühne hat vor ein paar Jahren mal den Satz an Weihnachten irgendwo geschrieben oder gesagt, Ist es nicht erstaunlich, dass die Menschen in dieser Welt jedes Jahr die Geburt ihres Richters feiern, der sie verdammen wird? Und das ist wahr. Und das ist die Tragik auch daran. Jesus kam zum Heil. Jesus kam, um Menschen aufzuhelfen. Denn das ist hier mit Auferstehen gemeint. Das heißt nicht von den Toten auferstehen, sondern es ist einfach das Gegenteil von Fallen. Die einen fallen nieder und die anderen, denen hilft er auf. Das heißt, kommen metaphorisch gesehen auf die Beine. Aber die anderen fallen eben. Aber die, die ihn eben aufnehmen, die richtet er auf. Was heißt, die ihn aufnehmen? Das wird auch bezeichnet mit dem Begriff sich bekehren. Das heißt, die eigene Schuld, die ich vorher beschrieben habe, die uns das Unheil bringt, anzuerkennen und zu bereuen. Und es bedeutet auch Gottes Autorität als Schöpfer und Richter anzuerkennen, indem er das Urteil darüber spricht, das anzuerkennen und zu bereuen, aber und dann im zweiten Schritt zu glauben und zu vertrauen, dass trotz dieser Schuld Jesus für mich gestorben ist und mir dadurch alles vergeben ist. Und wer das tut, das sagt die Schrift, der hat ewiges Leben, der hat Frieden mit Gott, der hat Vergebung seiner Schuld und Sünden. Und so hängt die Annahme des Heils direkt damit zusammen, ob ich auch das Unheil, das Gott uns nicht bringt, sondern das einfach da ist, aber ob ich das akzeptiere. Wer die Gesamtheit seiner Schuld anerkennt und bekennt, dem wird sie komplett vergeben. Wer bekennt, er verdient es, von Gott verstoßen zu sein, den adoptiert er als sein Kind. Wer bekennt, nichts von Gott verdient zu haben, dem wird er alles schenken. Und wer bekennt, dass er eigentlich in die Hölle gehört, den wird er in den Himmel aufnehmen. Ich möchte noch kurz auf zwei Einzelheiten eingehen und dann zum Ende kommen. Einmal wird auch gesagt, er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Das drückt den etwas Ähnliches aus. Jesus ist von Gott als Zeichen in die Welt gesandt, in dem Sinne, dass an ihm sich Prophezeiungen erfüllt haben und dass er Wunder getan hat. Und diesem Zeichen wird widersprochen und auch das zeigt die Tragik daran, denn ein Zeichen, das bezeichnet etwas, was Gott wirklich beglaubigt. Gott hat ein Zeichen gegeben, das ist wahr. Zum Beispiel war es ein Zeichen für Israel, als Gott sie damals aus der Wüste geführt hat, dass er das Meer vor ihnen geteilt hat und hinter ihnen über den Ägyptern wieder hat zusammenschwappen lassen. Das war ein Zeichen. Sie konnten daran sehen, Gott ist wirklich mächtig und Gott ist mit uns. Und so hat auch Gott ein ganz klares Zeichen in Christus gegeben und doch wurde er abgelehnt. Und so ist es bis heute. Gott hat uns genug Grund gegeben, an Christus zu glauben. Gott hat uns genug Grund gegeben. Allein die Vorhersagen über sein Leben, die Wunder, die er tat und auch, dass die Anhänger, die das ja bezeugt haben, dafür bis in den Tod gegangen sind. Wir sehen es daran, wie Gott durch diese Botschaft die Welt verändert hat und zwar ohne, dass dieser Mann Jesus jemals einen Krieg geführt hat oder ein Land beherrscht hat. Und wir sehen es hoffentlich auch daran, dass wenn wir die Bibel lesen, wie Gott sie uns gegeben hat, dass wir dann auch einfach überführt werden von der Wahrheit, wie es dein Inneres durchleuchtet und wie es auch die Welt beschreibt. Denn Gott sagt selbst in dem Wort, beziehungsweise Jesus sagt an einer Stelle, wer wirklich Gottes Willen tun will, der wird erkennen, er sagt es dort über sich, ob er diese Dinge aus sich selbst redet oder ob sie vom Vater sind. Das heißt, der wird erkennen, ob das, was Christus sagt, was wir im Wort überliefert haben, ob es wahr ist oder nicht. Denn Gott wird es ihm offenbaren. Es gibt genug Grund, an Christus zu glauben und doch wurde er abgelehnt. Und dadurch geschieht das Zweite, nämlich, ich lasse den einen Teil aus, das ist mir bewusst, aber dadurch geschieht das andere, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Denn an Christus zeigt sich, was im Menschen ist. Wäre Christus nicht gekommen, hätten wir vielleicht auch die Pharisäer für ganz nette Leute gehalten. Die versuchen, Gott zu ehren, aber dass Christus kam, hat gezeigt, dass Mörder in ihnen stecken. Denn sie haben ihn abgelehnt. Und so zeigt auch heute die Konfrontation des Menschen mit Christus, auch wenn er niemanden tötet und immer sehr freundlich wirkt, die Konfrontation mit Christus zeigt der Reaktion, ob ein Mensch Gott ehrt oder ob er ihn verachtet. Zeigt, ob du Gott ehrst oder ob du ihn verachtest, ob du Gott anerkennst als den, der er ist und darum auch deine Sünde erkennst oder ob du Gott verachtest und dein eigenes Leben lebst, losgelöst von ihm, solange er dir nur vom Leib bleibt. Christus sollen die Gedanken vieler geoffenbart werden. nur um den Satz nicht zu ignorieren. Es wird noch indessen zu Maria gesagt, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und das beschreibt einfach, wo hier jetzt, wir dürfen nicht vergessen, was hier dieser Frau gesagt wird, ist auch, dass es ihrem Sohn nicht immer einfach gehen wird in seinem Leben, dass sie nicht jetzt einfach die Königsmutter ist, wenn er bald auf dem Thron sitzt, sondern es wird gesagt, dass er leiden wird und auch, dass sie leiden wird. Und auch das kann jedem gesagt werden, der diesem Herrn nachfolgen wird. Wer jemandem folgt, der in der Welt abgelehnt wird, der braucht sich nicht wundern, wenn es nicht immer einfach ist für ihn in der Welt. Das musste Maria erfahren, das mussten die Apostel erfahren, das wirst auch du erfahren, wenn du Jesus nachfolgst. Aber das gehört dazu, und wenn er bereit war, das für uns zu leiden, sollten wir auch bereit sein, es für ihn zu leiden. Und damit komme ich zum Ende. Das ist die Weihnachtsbotschaft, das ist die Botschaft, über die Hanna und Simeon sich gefreut haben. Warum? Weil sie ihr eigenes Unheil gesehen haben und sich darum über Gottes Heil gefreut haben. Obwohl sie sahen, wie die Menschen reagieren würden, sie freuten sich über die Rettung, die Gott hier bereitet. Sie sahen den Nutzen für sie und für all die, die glauben würden. Das war die größte Freude für sie. Und ich hoffe auch, dass du dich darüber freust, dass du dir von Christus aufhelfen lässt, anstatt über ihn zu fallen. Dass du dieses Geschenk Gottes nicht verachtest, sondern in Freuden annimmst, wie diese Menschen. Amen.